Ihr Lieben, ich habe am vergangenen Sonntag, das war der erste Advent, über die Bedeutung von Johannes dem Täufer gesprochen und davon, was das auch für uns bedeuten kann im Zusammenhang mit seinem Auftreten, mit dem Auftreten in der Kraft des Elia, der die Herzen der Söhne zu den Vätern und der Väter zu den Söhnen führen wird und zusammenbringen wird. Und wie sehr wir eine Endzeitgeneration darstellen. Eine Vorbereitung auf das Kommen des Königs. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass diese Vorbereitung eine Vorbereitung ist auf den König. Jesus als König. Und es ist dabei ganz wichtig zu verstehen, dass wir diese Aufgabe, die Jesus hat, nämlich König zu sein, dass wir die ganz bewusst in unser Leben mit integrieren und Jesus als König mehr und mehr verstehen. Wenn wir an Jesus denken, dann denken wir so in unserem persönlichen Glaubensleben nicht immer gleich an einen König, sondern mehr, er ist unser Erlöser, er ist das Lamm Gottes, er ist der gute Hirte, er ist derjenige, der uns vorangeht, er ist unser derjenige, der uns hilft und so weiter in diesen Begriffen. Aber Jesus als König meint noch einmal etwas anderes. Und deswegen lasst mich heute über Jesus als König reden und vor allem darüber, der König hat ein Reich. Mein Thema ist heute der König und sein Reich. Und ich möchte gerne versuchen, ein biblisches Bild vor unsere Augen zu malen. Ein großes Bild, nicht so sehr in den kleinen Details, sondern ein großes Bild über das Reich Gottes und über den König. Und wie wir da hineingehören, das ist ein ganz wichtiges Geschehen und ein ganz wichtiger Zusammenhang. Also, wenn von Jesus die Rede ist als dem König, dann ist die Rede von Herrschaft. Und von Regieren, dass Jesus regiert, dass er herrscht. Und das hat mehrere Dimensionen. Wenn wir an diese Sache denken, dann, wie ich es vorhin gesagt habe, dann ist es meistens zunächst einmal hat es eine individuelle Dimension. Also darüber, wie Jesus in meinem Leben herrscht, wie er in meinem Leben sich selber als König zur Entfaltung bringt und wie er auch durch mich seine Königsherrschaft da und dort, wo ich mit jemandem auch zusammen bin oder denen Sohn. Und über die möchte ich mehr reden heute. Das ist die kollektive Dimension. Das, was mit dem Reich Gottes gemeint ist und dem König des Reiches ist, dass es ganz gewiss die Hauptbotschaft der ganzen Bibel ist, dass Gott herrscht über die ganze Welt. Dass die Herrschaft Gottes durchbricht, nicht nur in das Individuum hinein, sondern dass die Herrschaft Gottes durchbricht zu ganzen Völkern, Nationen, die ganze Erde. Etwas, was die Gesellschaft verändert. Etwas, was die Erde verändert. Weltumspannend und weltverändernd. Das ist mehr als sozusagen jetzt nur individuell gedacht, wie kann Jesus über mein Leben herrschen. Es ist das große Ziel, so verstehe ich es aus dem Alten und Neuen Testament heraus, dass Gottes Herrschaft über die gesamte Schöpfung vollständig durchbricht. Das ist mehr als die persönliche Erlösung. Das ist jetzt ein Teil davon. Aber wir sind immer viel zu schnell, oder das ist ja auch okay so, auf unsere persönliche Erlösung bedacht. Aber das Ziel Gottes ist nicht nur unsere Erlösung, sondern ist, dass er König wird und seine Königsherrschaft sich ausbreitet und durchbricht und vollständig wird über die Nationen und über die ganze Welt. Und ihr Lieben, in diesem Zusammenhang möchte ich euch versuchen, ein Bild zu malen darüber, wie Gott das hervorbringt. Wir müssen davon zunächst einmal ausgehen, dass das Neue Testament, wenn es vom Reich Gottes spricht, dann spricht es von etwas, was im Alten Testament schon bekannt ist. Das ist nicht eine Erfindung von Jesus, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes. Das konnte er voraussetzen, wenn er sagt in Markus 1, Vers 15, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat er das einfach so verkündet, ohne jetzt lange zu erklären, was das Königreich ist. Die Menschen hatten eine Vorstellung davon. Das Königreich Gottes ist eine bekannte Begrifflichkeit im Alten Testament und zieht sich durch das ganze Alte Testament und dieses Neue Testament durch. Und wenn Jesus sozusagen seinen Jüngern sagt, dass sie gehen sollen und Jünger machen sollen, alle Nationen, dann ist immer davon die Rede von dem Evangelium des Reiches. Es ist nicht das Evangelium der Erlösung, das ist verkürzt. Das ist ein Teil davon. Aber das, wozu er diese Jünger beauftragt, ist das Evangelium des Reiches. Das Evangelium davon, dass Gott seine Herrschaft durchbrechen lässt auf die ganze Erde. Und dass das Ziel seiner Schöpfung ist. Gehen wir zurück ins Alte Testament. Von diesem Königsherrschaft Gottes merken wir schon in der Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfungsgeschichte, da wird uns berichtet, dass Gott den Menschen schuf. Schaf, ja. Dass Gott den Menschen schuf, ja. Er schuf sie als Mann und als Frau und er schuf sie zu seinem Ebenbild. Und wenn Gott sagt, das ist sein Ebenbild, dann heißt das, die Menschen, die er geschaffen hat, das ist jetzt einer der wichtigsten Ausdrücke von dem, was Ebenbild heißt, die Menschen, die er geschaffen hat, sollen ihn auf Erden repräsentieren. Und repräsentieren heißt das, was Gott den Menschen als Auftrag gegeben hat. Er hat eine Berufung auf sie gelegt, Adam und Eva. Er hat gesagt, mehret euch und herrschet über die Welt. Macht sie euch untertan. Das sind Begriffe über Königsherrschaft. Gott ist König und er möchte durch die Menschen die Herrschaft über diese ganze Welt aufrichten. Das ist in dem Schöpfungsauftrag drinnen. Darin spiegelt sich sozusagen das Ebenbild Gottes wieder, dass so wie Gott regiert, auch der Mensch regiert. Dass eine Königsherrschaft ausgibt und dass der Mensch im Namen Gottes, in Übereinstimmung mit Gott, mit seinem Willen über diese Erde herrscht, sie im Sinne Gottes verwaltet, bebaut, bepflanzt, wie es auch dann in Kapitel 2 in 1. Mose heißt. Das heißt, hier ist ein Auftrag, wo wir merken, hier spricht der König. Das ist schon hier angelegt. Aber dann kam der Sündenfall. Und der Sündenfall ist ein großer Bruch. Es ist der große Bruch, der in die Menschheit eingedrungen ist und die ganze Menschheit verseucht hat. Der Mensch, der dazu gedacht war, dass er als Ebenbild Gottes im Sinne des Königs über die Erde herrscht, zum Guten, zum Segen, er wendet sich gegen Gott. Er rebelliert gegen ihn. Er tritt seinen Willen mit Füßen. Statt dass er über die Erde im positiven Sinne herrscht, zerstört er sie, fängt er an, sie zu zerstören. Menschen sind gegeneinander. Nationen sind gegeneinander. Die ganze Schöpfung, sogar die Natur und die Tierwelt fängt an, unter diesem Bruch zu leiden. Und wenn man in die Menschheit und in die Natur und in die Welt hineinschaut, dann sieht man, da ist die Herrschaft Gottes noch nicht durchgebrochen. Da war ein großer Bruch. Ich rede jetzt in ganz großen Zügen. Aber Gott, mit alledem, was er sich mit seiner Schöpfung vorgenommen hat, schon bevor er die Erde geschaffen hat, er lässt sich nie von seinen Absichten abhalten. Das heißt, das Ziel, das er hat, durchzubrechen mit seiner Herrschaft in der ganzen Welt, ist dadurch nicht zu Ende und dadurch nicht aufgehoben und dadurch nicht weggewischt, sondern Gottes Absicht, seine Königsherrschaft über die ganze Welt auszubreiten, ist nach wie vor intakt. Und seht ihr, nun merken wir, wenn ich es von diesem Gesichtspunkt, und geht mit mir mal so in diesen Gedanken durch, von diesem Gesichtspunkt aus ist nun die Bibel ab 1. Mose 12, wo Gott den Abraham beruft und aus ihm ein Volk macht, sondern da beginnt die Geschichte, wie Gott nun in einer zerbrochenen Welt, in einer Welt, wo sozusagen diese Königsherrschaft zerbrochen ist durch die Sünde des Menschen und so weiter, wie Gott nun seine Königsherrschaft anfängt, über diese ganze Welt aufzurichten, Stück für Stück für Stück und zu Ende zu führen. Dieses Bild möchte ich zeichnen. Und dieses Aufrichten der Gottesherrschaft hat zutiefst zu tun mit Israel. Er hat dieses Volk erwählt, um exemplarisch in diesem Volk etwas zu tun. Das Volk Israel, wenn ich es aus diesem Gesichtspunkt jetzt sehe, ist der große Wegbereiter für den Durchbruch der Herrschaft Gottes in der ganzen Welt. Das ganze Volk Israel. Das heißt, das, was Gott sich vorgenommen hat, vor Gründung der Welt, es ist nichts passiert, was Gott nicht schon wusste. Er ist nicht überrascht worden durch den Sündenfall. Deswegen hat er nun einen Plan schon von Anfang an gehabt, nicht nur Menschen zu erlösen, sondern seine Königsherrschaft in dieser Welt auszubreiten. Versteht ihr, das ist noch größer. Und diese Königsherrschaft fängt er nun an, in Israel und durch Israel so in einem kleinen Nukleus, in einem kleinen Zusammenhang hervorzubringen. Stück für Stück für Stück. Er wählt sich ein Volk. Und er möchte gerne über dieses Volk König sein, exemplarisch, was er für die ganze Welt will. Er fängt an, diesem Volk sich zu offenbaren als König. Er offenbart seinen Königswillen dem Volke. Und er versucht, dieses Volk, sage ich es mal so, hinzuführen, dass dieses Volk ein Volk unter der Königsherrschaft Gottes wird, dass alle anderen Völker sehen, was es heißt, ein Volk unter einem König, unter diesem König. Exemplarisch. Nun, das, was Gott sich vorgenommen hat, da haben dieses Volk und die Menschen in diesem Volk natürlich, sie haben auch nicht mitgespielt, weil sie waren Sünder. Es ist nur in einem gebrochenen Sinn sozusagen am Anfang deutlich geworden, was Gott sich sozusagen mit seiner Königsherrschaft vorgenommen hat für diese ganze Welt. Aber es ist angelegt in Israel, es ist offenbart, auch wenn es von den Menschen noch nicht so aufgenommen werden konnte, also von dem Volke Israel her. Und ihr Lieben, nun, um dieses Ziel zu erreichen, eine Königsherrschaft über die ganze Welt auszurichten, durch das Volk Israel hindurch. Er hat es benutzt. Das ist ein positives Wort, nicht negativ jetzt, ja. Benutzt dazu, um seine Königsherrschaft. Er hat zuerst ein Bild gemalt im Volk, auch wenn sie es noch nicht ausleben konnten, aber das Bild ist schon da. Und dann hat er angefangen, dieses Bild in die Wirklichkeit zu bringen. Und aus diesem Grunde, ihr Lieben, um dieses Königsherrschaft hervorzubringen und zu vollenden, hat er seinen Sohn gesandt. Er hat ihn gesandt, als wen? Als Messias Israels. Er hat ihn gesandt als König Israels. Gar keine Frage. Lässt sich im ganzen Neuen Testament so auch deutlich beantworten. Und in diesem Zusammenhang wird uns dann deutlich, dass dieses Kommen des Messias hat etwas zu tun mit der Aufrichtung des Königreiches über die ganze Welt. Und es beginnt in Israel. Und dieses Kommen des Königs, um die Königsherrschaft auszurichten, ist ein zweidimensionales Geschehen. Von Gott her, von vornherein so geplant, als sein Kommen in zwei Dimensionen. Ein erstes Kommen und ein zweites Kommen. Und um nun, ihr Lieben, ich rede in großen Bildern, um nun diese Königsherrschaft über die ganze Welt auszubreiten, braucht es veränderte Menschen. Menschen, die dem König folgen. Die auch befähigt sind, dem König zu folgen. Aber die Menschheit in ihrer Sündhaftigkeit, auch Israel in seiner Sündhaftigkeit, konnte nicht den Willen Gottes in dieser Weise erfüllen und damit die Königsherrschaft Gottes über die ganze Erde ausbreiten. Darum war das erste Kommen des Königs, hatte das Ziel, die Menschen, sein Volk beginnend, das hat ja in Israel alles begonnen, zu befähigen, sie zu Bürgern seines Reiches zu machen. Er ist gekommen, um sein Leben zu lassen und um die Menschen sozusagen jetzt grundsätzlich, wieder beginnend in Israel, von ihrer Sünde zu befreien. Es braucht ein verändertes Volk, damit er seine Königsherrschaft auf dieser Erde etablieren kann. Deswegen ist er gestorben, um die Menschen, und hier zuerst einmal für Israel. Es wird ganz deutlich, dass das, was Gott vorhergesagt hat, für das Kommen des Messias, das galt zunächst einmal Israel, aber natürlich der ganzen Welt. Aber diesen Weg möchte ich auch beschreiben, weil er ganz wichtig ist, dass wir ihn auch akzeptieren und sehen. Und Jesus ist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, für die Schuld der Menschen, um zu reinigen, um zu vergeben, um zu heiligen, um eine Herzensveränderung hervorzurufen, um neues Leben in Menschen zu schenken, damit sie befähigt sind, diesem König zu dienen. Wenn im Alten Testament vom neuen Bund die Rede ist, ist genau davon die Rede. Der neue Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, war ein Bund mit Jesus, dem Messias, der die Herzen Israels verändern möchte. Da war noch die Welt in diesem Zusammenhang noch nicht einmal ganz im Blick, die anderen Nationen. Und in Jeremia 31, Hesekiel 36, sind diese großen Stellen, wo davon die Rede ist, dass Gott einen neuen Bund mit Israel schließen wird. Wie lautet das? Was ist der Inhalt? Er wird reines Wasser über sie sprengen und ihnen vollkommen vergeben. Er wird ihnen das fleischerne Herz, das steinerne Herz verwandeln in ein fleischernes Herz. Er wird den Geist Gottes in sie geben und durch den Geist Gottes werden sie zu neuen Menschen werden. Und als solche werden sie Bürger dieses Reiches. Jetzt, mit dem Kommen Jesu, zum ersten Mal, ist die große Wende, der große Einschnitt in der Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall passiert. Und das ist auch der große Einschnitt in der Etablierung des Reiches Gottes, das Gott immer schon vorhatte. Und das vorher natürlich auch schon begonnen hat. Aber nun hat Gott etwas getan, um das wiederherzustellen, was er eigentlich mit Adam und Eva vorhatte. Eine Menschheit, die auf ihn ausgerichtet war, so wie Adam und Eva. Eine Menschheit, die in persönlicher Beziehung mit war, so wie Adam und Eva. Die ihm gedient hat, so wie Adam und Eva. Nicht durch die Sünde getrennt durch eine Mauer. Eine neue Menschheit. Und ihr Lieben, es hat in Israel begonnen. Das ist wichtig. Das heißt, Gott hat Israel erwählt, um hier eine Plattform zu schaffen, in der er etwas aus einem Kleinen zu einem Großen führt. Und wenn ihr hört, wie Jesus über das Reich Gottes spricht, dann sagt er auf der einen Seite, es ist schon gekommen, nämlich durch seine Gegenwart. Und es hat etwas schon begonnen, innerlich, in dem Herzen, in der Verwandlung der Menschen. Aber er sagt auch noch, wie im Vater unser, wir sollen beten, dein Reich komme. Da ist etwas noch lange nicht vollendet, auch noch nicht dadurch, dass ich oder ihr euch bekehrt. Das ist noch nicht zu Ende. Das Reich Gottes hat diese innere Dimension. Das Reich Gottes beginnt dort, wo innerlich Menschen verändert werden, wo innerlich Menschen gereinigt werden, gerettet werden, neues Leben, ewiges Leben sozusagen empfangen. Das ist die Menschheit, die sich Gott, nach der sich Gott ausrichtet, wo die Herrschaft Gottes durchbrechen kann. Und so hat es in Israel begonnen. Tausende von Juden, ausschließlich Juden am Anfang, haben sich zu ihrem König zugewandt. Und sie waren die ersten Bürger des Neuen, das Jesus hervorgebracht hat, in der Etablierung seiner Königsherrschaft. Sie waren die ersten, die das erlebt haben. Sie waren diejenigen, die erlebt haben, wie ihr Leben verändert. Denkt an die Jünger, was das für eine Veränderung war, bevor Jesus gekreuzigt wurde und vor Pfingsten und nachher. Das ist 100:1. Das ist eine neue Menschheit. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Deswegen ist Jesus gekommen als König, um eine erneuerte Menschheit hervorzubringen, die in der Lage ist, ihm zu folgen als Bürger des Reiches. Die befähigt sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, seinen Willen zu tun. Die befähigt ist, in dieser Erde seine Handlanger zu sein. Diejenigen, die in dieser Erde sozusagen im Sinne des Königs leben und regieren. Komm noch einmal drauf. Und ihr Lieben, Jesus hat diesen jüdischen Urgemeinde, sagen wir es einmal so, die zu Bürgern dieses Reiches geworden sind, einen Auftrag gegeben, so und jetzt geht hin in alle Welt. Und predigt was? Das Evangelium vom Reich. Und Jesus sagt, macht ganze Völker zu meinen Jüngern, nicht macht ein paar Einzelne zu Jüngern. Das ist auch wichtig zu verstehen. Mach die Nationen zu meinen Jüngern. Denn ich möchte meine Herrschaft über Nationen, über die ganze Erde ausbreiten. Und dieses Reich sozusagen dadurch vollenden, dass es durchbricht, durch alle Nationen hindurch, dass es durchbricht bis in die Gestaltung dieser Erde, bis in die Natur hinein. Und so ist es von Israel ausgegangen. Das war der Plan Gottes. Er hat ein Volk geschaffen und in diesem Volk hat er begonnen, sein Reich. Sagen wir mal wiederherstellen, wenn wir jetzt vor die Schöpfung gehen und das in diesem Zusammenhang versuchen zu sehen. Also seinen Plan, den er immer hatte, eine neue Menschheit. Und nun ging das Evangelium hinaus zu allen Nationen und Völkern. Und viele, viele, viele von den Nationen haben sich zu dem König gewandt. Sie merken oft gar nicht, dass es eine Hinwendung zum König der Könige ist. Es ist mehr der persönliche Erlöser, der halt jetzt für mich was Gutes getan hat. Das stimmt alles, aber das ist zu wenig. Wir müssen die Bibel in einem größeren Zusammenhang sehen und sehen, was das Absicht Gottes ist. Die Absicht Gottes ist diese totale Königsherrschaft über seine ganze Schöpfung. Das ist das Ziel. Dahinein gehört auch das, dass wir erlöst sind. Und es ist eine Entwicklung, die nun durch die ganze Welt gegangen ist, durch diese letzten 2000 Jahre. Und als Jesus am Ölberg stand und seine Endzeitreden gehalten hat, da sagt er auch, und das Evangelium vom Reich muss gepredigt werden zu allen Nationen, dann kommt das Ende. Sehr interessant, er sagt nicht das Evangelium von der Erlösung, das ist inbegriffen in dem Reich. Ja? Das Evangelium vom Reich, das Evangelium von der Absicht Gottes, König zu sein, über die ganze Erde. Eine verwandelte Erde, eine verwandelte Menschheit unter dem König, wo er wohnen kann unter ihnen. Das ist sein Ziel. Das ist ein fantastisches Ziel, ja. Und deswegen hat diese Weltmission begonnen, die durch die ganze Welt. Und wir sind in einer Phase, wo es nicht mehr so lange ist, bis das Evangelium von Reich wirklich zu allen Völkern und Nationen. Wir stehen da schon mittendrin in dieser Situation. Und Jesus sagt, und dann kommt das Ende. Was ist das Ende? Das Ende ist, dass nun das Reich Gottes in Vollendung durchbricht. Und das hat etwas zu tun mit seinem zweiten Wiederkommen. Das zweite Wiederkommen, das auf das erste Wiederkommen aufbaut, wo es darum geht, die Grundlage zu schaffen für die Menschen, die unter dem Reich leben können und werden, als seine Untertanen, als die Bürger dieses Reiches. Und dann wird dieses Reich Gottes etabliert in sichtbarer Gestalt hier auf dieser Erde. Jetzt ist es noch in einer gewissen Weise unsichtbar, nicht ganz unsichtbar. Es ist vertreten, selbstverständlich, in all den Menschen, die an Jesus glauben, die ihn als König ehren und durch das, was durch diese Menschen in diese Welt schon hineinfließt, da ist das Reich Gottes schon, aber es kommt noch eine andere Dimension, die mit dem zweiten Kommen verbunden ist. Und diese zweite Dimension heißt, dass dieser König sichtbar, für unsere Augen sichtbar, dass er kommen wird und diese Königsherrschaft aufrichten wird. Wo? Wieder ist Israel der zentrale Punkt. Und wir können das nicht einfach wegdiskutieren oder uminterpretieren. Er ist gekommen und er wird kommen wieder nach Israel, weil er hat es sich entschieden, Israel zum Angelpunkt zu machen für die Etablierung und Ausbreitung seiner Königsherrschaft über die ganze Welt. Wenn er das beim ersten Kommen getan hat, macht er es auch beim seinem zweiten Kommen. Er kommt nach Jerusalem. Und ihr Lieben, diese zweite Kommen Jesu ist etwas, was von größter Bedeutung ist, dass wir verstehen, wie Jesus das eben auch deutlich gemacht hat, dass er sagt, wenn, so wie bei seiner Himmelfahrt, so wie ihr mich gesehen habt, dass ich von euch genommen wäre, so werden ihr sehen, wie ich zurückkomme. Das ist nicht eine Vision innerlich, die mit der äußeren Wirklichkeit, so wie sie ihn mit ihren Augen sehen, wie sie zum Himmel, so wird er wieder kommen. Er wird auf den Ölberg kommen. Und der Ölberg wird sich spalten, wie es heißt. Und Israel wird wieder sozusagen das Zentrum sein. Und jetzt, ihr Lieben, wird das Königreich in einer unfassbaren Dimension auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Gott möchte sein Königreich auf dieser Erde zu errichten. Es kommt noch mehr. In 5 Minuten, ja. Aber jetzt zunächst einmal. auf dieser Erde. Es spielt sich ab auf dieser Erde. Die Erde ist Gott wichtig. Und seine Königsherrschaft auf dieser Erde ist Gott wichtig. Und er hat es versprochen, dass er kommen wird, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Auf dieser Erde. Und das wird von Israel wieder ausgehen. Versteht ihr? Darum, weil er seine Königsherrschaft von Israel über die ganze Erde ausbreitet, deswegen ist Israel wieder am Tapet, am Podium der Weltgeschichte. Darum will Gott die Augen der Völker wieder auf Israel lenken. Jetzt geht's um die letzte Etablierung seines Königreiches, die Vollendung seines Planes. Und das hat mit Israel zu tun. Ihr Lieben, deswegen hat er angefangen, sein Volk wieder in Israel zu sammeln. Nicht einfach nur deswegen, weil er gesagt hat, ja, ich habe das einmal versprochen vor hunderten von Jahren, jetzt muss ich ja mein Versprechen einhalten und führe heute mein Volk wieder zurück. Nein, sein Plan für die Etablierung seines Königreiches steht auf dem Spiel. Er braucht Israel, er benutzt Israel jetzt natürlich noch einmal in einer noch größeren Dimension, indem er sagt, ich bereite jetzt mein Volk zu, um in diesem Volk und durch diesem Volk meine Königsherrschaft auf dieser Erde zu vollenden und so durchbrechen zu lassen wie nie zuvor. Die Grundlage hat er schon gebaut bei seinem ersten Kommen, aber jetzt kommt das zweite. Deswegen hat er Israel gesammelt. Deswegen wird er kommen, um die Feinde Israels, die auch die Feinde Gottes sind, ihnen zu wehren. Wir kennen die Stellen aus Sacharja, wo es heißt, dass die Nationen in Rebellion gegen Gott sich gegen Israel wenden werden. Sie werden gegen Jerusalem kommen. Und Gott selber wird sie hinführen, weil es ist sein Plan. Und Jerusalem wird zur Taumelschale und zum Stemmstein werden. Und sie bringen diesen Stemmstein nicht weg. Sie werden sich wundreißen daran. Sie werden sich berauschen. Sie wollen weghaben, dieses Israel. Dahinter steckt der Feind, weil der Feind weiß natürlich auch, die Bibel kennt sie besser als wir, dass Gott jetzt dabei ist, seinen letzten Plan mit und durch Israel. Deswegen ist der ganze Zorn auf Israel gerichtet. Wenn es gelingt, Israel ins Meer zu schmeißen, auszuradieren, dann würde diese Königsherrschaft Gottes nicht durchbrechen, in dem Sinne, wie Gott es geplant hat. Und Gott ist kein Lügner. Deswegen hält er sein Versprechen und das weiß der Satan. Und deswegen versucht er natürlich, ist er auf verlorenen Posten, weil er ist ja schon besiegt, ja. Diese fremden Mächte, die sich dieser Welt angenommen haben, die sind ja schon besiegt durch Jesus jetzt. Und seht ihr, wenn Jesus kommt, dann wird er diese Feinde Israels besiegen. Wenn Jesus kommt, dann wird er, das ist so deutlich, dass man es gar nicht überlesen kann in der Bibel, dann wird er auf den Thron des Königs David steigen. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine alttestamentliche Botschaft. Jetzt müssen wir zum Schluss noch ein paar Bibelstellen aufschlagen, und du hilfst mir dabei, ja? Lukas 1, 31 bis 33. In Lukas 1, 31 bis 33 ist die Ankündigung der Geburt Jesu. Das ist jetzt nicht Altes Testament, das ist schon Neues Testament. Wo Jesus beim ersten Kommen angekündigt wird. Und wenn ihr da das genau lest, und das ist sehr wichtig, wie der Engel hier mit der Maria spricht, da heißt es, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und jetzt hört, was über den Sohn gesagt wird. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Da steht nichts drinnen, dass er sterben wird. Das ist inbegriffen. Da steht schon vom zweiten Kommen etwas. Sehr interessant. Er wird in dem Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen. Das ist König. Das war bei seinem ersten Kommen noch nicht. Er wird herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Das ist die Vollendung der Königsherrschaft. Dieser Jesus, der jetzt geboren wurde, also damals geboren wurde als Kind, er wird derjenige sein, was damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar war, weil das Jesus erst dann nachher angekündigt hat, dass er der ist, der dann noch einmal kommt, um seine Königsherrschaft zu vollenden. Das heißt, beim ersten Mal seines Kommens war er auch schon als König hier, aber nicht in einem äußerlich sichtbaren Sinn, sondern um sein Volk zuzubereiten, dass sie ein erneuertes Herz, einen erneuerten Geist bekommen können, damit sie dann, wenn er wiederkommt und seine Königsherrschaft ausrichtet auf dem Thron Davids, dass sie ihm dann huldigen werden und nicht ihn ablehnen. Dazu braucht es ein erneuertes Herz. Und dieses und wenn dann sozusagen hier Jesus, dieser König der Juden, sich wieder als König der Juden etabliert, nun wirklich als König. Jesus hat es nie abgestritten, König zu sein. Auch wie Pilatus ihn gefragt hat, er hat nur gesagt, es ist nicht von dieser Welt, aber es kommt auf diese Welt, sein Reich. Und wenn er dann kommen wird und wenn er auf dem Thron David sitzt und seine Königsherrschaft ausbreitet, ihr Lieben, dann werden die Völker alle zu ihm kommen. Dann entsteht eine unglaubliche Bewegung in dieser Welt. Wir reden von dieser Erde, von hier, nicht von irgendeinem anderen Planeten. Dann wird alles geht am Ende um die Königsherrschaft. Und ich will dir das nur sagen, es geht nicht nur um ein bisschen Erlöstsein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern es geht darum, dass der König durchbricht mit seiner Herrschaft. Das ist das Anliegen Gottes. Dazu braucht er erneuerte Menschen, die in Ewigkeit mit ihm dann sein werden. Und darum lesen wir mal Jesaja Kapitel 2, Vers 2 bis 5. Wenn wir Jesaja 2, Vers 2 bis 5 lesen, dann lesen wir das, hört das genau zu. Das ist für diese Zeit gesagt, wo dieser König kommen wird und den Thron Davids bestiegen hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Wow! Das dürfen wir nicht so hinweglesen. Ihr Lieben, das ist das Ziel. Alle Nationen, die übrig geblieben sind, ja, von diesem letzten Krieg, wenn ich das so sagen kann, wo Gott richten wird, Jesus richten wird, das ist ein anderes Thema jetzt. Alle Nationen werden zu ihm, werden zum Hause des Berg, zum Berg des Herrn ziehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir seinen Pfaden gehen. Die Nationen kommen, um auf den Pfaden Gottes zu gehen. Sie sind nicht mehr in Rebellion gegen ihn. Eine große Evangelisation hat stattgefunden, wird stattfinden. Und das alles durch Israel hindurch. Durch ein erneuertes Israel wird die Botschaft noch einmal über die ganze Welt und die ganze Welt wird sich an Israel anhängen. Das heißt, 10 Männer werden einen Juden beim Rockzipfel packen und sagen, wir wollen mit dir gehen, wenn wir wissen, dass euer Gott unter euch ist. Wir wollen euren Gott. Und wir wollen unter eurem Gott. Wir brauchen die Weisung dieses Gottes. Und die Völker, die zu Zion kommen, werden Weisung bekommen. Vers 4. Und er wird richten zwischen den Nationen. Und für viele Völker Recht sprechen, weltweite Herrschaft Jesu. Dann werden sie, jetzt kommt die große Veränderung, ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Seht ihr die großen Veränderungen, die anfangen auf dieser Erde? Da geht's. Nationen werden nicht mehr gegeneinander Krieg führen. Das ist das Ziel Gottes. Und sie werden um den König, der in Israel regiert, mit seinem Volk, das sich auf ihn ausgerichtet hat, werden sie miteinander leben auf dieser Erde. Und ihr Lieben, das wird sogar Auswirkungen haben auf die Natur. Wir lesen da eine Reihe von Dingen, wo Gott sagt, das wird eine Zeit sein, in der die ganze Erde, die seufzt in Wehen, erneuert werden. Wüste wird blühen. Wasserströme werden, gibt verschiedene Stellen. Ja, bis in die Tierwelt hinein wird sich das legen. Jesaja 11, die große Verheißung des Kommens des Königs. Eine der großen Stellen, die man immer liest zu Weihnachten. Der Spross, der hervorgeht aus dem Stumpf Isais. Und dann heißt es in Vers 6, wenn er kommen wird, dieser Spross. Und damit ist wieder das zweite Kommen Jesu gemeint. In Vers 6, von Vers 6 bis Vers 9. Was wird dann passieren? Und der Wolf wird beim Lamm weilen. Und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben, Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und das Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedeckt. Ihr Lieben, das sind keine, wie soll ich sagen, Spekulationen. Das ist so gemeint und ich bin überzeugt, das ist das Ziel. Gott wird König über die ganze Erde. Und das wird diese Erde, die Gesellschaftsordnung dieser Erde, das Verhalten der Nationen zueinander, der Menschen zueinander, das wird die ganze Erde spüren. Der Erdboden, die Tierwelt, alles wird verändert. Gott wird herrschen über diese Welt und wird diese Welt so herrschen, wie er es gedacht hat und wie es ursprünglich schon auch bei Adam und Eva ja einmal gewesen ist. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte noch darauf hinweisen, wenn wir jetzt in die Offenbarung des Johannes gehen, da lesen wir dann interessanterweise, dass in dieser Zeit werden diejenigen, die zu Bürgern dieses Reiches geworden sind, Juden wie Heiden, mit ihm mitregieren. Und jetzt gehe ich zurück an den Anfang. Was ist der Auftrag an die Menschen gewesen, der Schöpfungsauftrag? Die Menschen sollen regieren, sie sollen herrschen. Das meint im positiven Sinn, diese Erde gestalten, nach dem Willen Gottes, in Übereinstimmung mit ihm. Und da heißt es dann, und sie werden mit ihm herrschen an zwei Stellen. Ich lese euch die eine Stelle vor, in Offenbarung 5, Vers 9 und 10. Da wird von dem Buch, von dem einen Buch gesprochen, dass das Siegel, das versiegelt ist und das Lamm, Jesus im Himmel, öffnet dieses Buch, ist würdig. Und das sind die 24 Ältesten, die sich vor ihm beugen. Und dann heißt es, Vers 9, und sie, diese 24 Ältesten und die anderen Gestalten, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation hast du Menschen erkauft und hast sie unserem Gott zu einem Königtum, versteht ihr? Zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist das Ziel. Sie werden über die Erde herrschen. In Offenbarung 20, Vers 6, Da heißt es, glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung, da ist davon die Rede, das kann ich jetzt nicht ausführen, und diese hat der zweite über diese erste Auferstehung. Also das sind alle Geretteten dieser Welt. Wer an dieser ersten Auferstehung teilhat, und diese hat der, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Auch vom 1000-jährigen Reich, wo vorher noch die Rede ist, oder danach dann die Rede ist, werden wir herrschen. Ihr seht, da geht es immer um Königsherrschaft. In Offenbarung 21, 1 bis 3, da ist jetzt sozusagen, das ist die letzte Stelle, die ich anführen möchte, da ist jetzt das allerletzte, was Gott vorhat. Und ihr Lieben, dieses Königreich, das er in Israel aufrichten wird über die ganze Erde, ist immer noch nicht das letzte. Immer noch nicht das Letzte. Es geht noch weiter. Das hören wir. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist noch einmal eine andere Dimension. Aber interessant, eine neue Erde. Es wird wieder eine Erde. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen. Selbst das neue Jerusalem heißt Jerusalem. Wieder ist Israel im Spiel. Wir werden Israel nicht los. Auch nicht auf der neuen Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem ist ein Bild für die gerettete Gemeinde, gleichzeitig auch für den Ort, auf dem die gerettete Gemeinde sein wird. Beides. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, also die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und die Trauer noch, nur Geschrei, noch Schmerz und vieles mehr. Denn das Erste ist vergangen. Das ist die letzte Vollendung. Er wird König sein. Mitten unter diesen Menschen, die er vorher zubereitet hat, durch das Blut des Lammes im neuen Jerusalem auf einer neuen Erde. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein gewaltiges Bild vor unseren Augen malst über das, was du vorhast. Mit deinem Reich. Du bist ein König, der über ein Reich regiert. Und du bist dabei, dieses Reich zu etablieren und wir gehören dazu, Herr. Wir sind gewürdigt. Auch wir werden eines Tages mit dir herrschen und regieren. Ja, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber wir wollen dir glauben. Und Herr, wir wollen eine Gemeinde sein und Menschen sein, die das Kommen von dir als dem König über die ganze Erde vorbereiten und zubereiten. Wir wollen dabei sein. Wir wollen mit Anteil haben daran, dass du zu deinem Ziel kommst. Und wir möchten dieses Ziel, das du hast vor Augen, haben und nicht nur allein unsere persönliche Errettung. Ja, wir wollen mehr verstehen von dieser Dimension des Königreiches, dass du uns in deinem Wort eröffnest, dass du König bist über die ganze Erde, dass du ein König bist, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, ein neues Jerusalem. Und dass du dann alles in allem bist, mitten unter uns, da braucht es keine Sonne mehr, denn du bist die Sonne. Und wir danken dir so sehr, Herr, dass diese Zukunft ist, wir können das gar nicht erfassen, was es bedeutet, so groß ist es. Aber wir wollen einfach anbetend davor stehen und dir sagen, Herr, wir vertrauen dir, dass du alles, was du dir vorgenommen hast, erfüllen wirst. Und wir wollen unseren Beitrag, mit dem du uns hier berufst, wir wollen unseren Beitrag auch leisten dazu und geben, nämlich eine königliche Priesterschaft zu sein, jetzt schon. So wie du es in deinem Wort sagst, dass auch wir, so wie Israel, mit hineingenommen werden in diesen Dienst einer königlichen Priesterschaft, dieser Erde und den anderen Völkern zu dienen, damit dein Reich mehr und mehr durchbricht. So preisen wir dich, Herr, als unseren König und unseren Gott. Amen.